Es war einmal. Märchen sind keine nostalgischen Relikte, sondern verdichtete Erfahrungsräume. Sie erzählen von Angst und Hoffnung, von Verlust, Prüfung und Wandlung und davon, wie Menschen mit Unsicherheit umgehen. Gerade ihre klare Struktur, ihre drastischen Bilder und ihre scheinbar einfache Moral machen sie bis heute wirksam. Doch warum? Nun, weil Märchen Orientierung bieten und zeigen, dass auch schwächere Widerstände überwinden können, dass Dunkelheit nicht das letzte Wort behält und dass Wandel stets möglich ist. In Zeiten persönlicher oder gesellschaftlicher Umbrüche fungieren sie als kulturelles Gedächtnis, als Geschichten, die erinnern und uns sagen, wir sind nicht die Ersten, die durch Krisen wandern. Und entgegen der verbreiteten Kritik an Gewalt und Grausamkeit sind Märchen für Kinder und Erwachsene vor allem Glücks- und Hoffnungsgeschichten. Sie bieten einen geschützten Raum, um Ängste zu verarbeiten, innere Konflikte zu ordnen und ein Gefühl von Sinn und Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Und Märchen beinhalten diverseste Impulse. Impulse zu Fragen von Macht und Ohnmacht, Gerechtigkeit und Fairness, Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Und damit erzählen Märchen immer auch vom gesellschaftlichen Zusammenleben. Mein heutiger Podcast-Gast ist Janine Pisarek. Sie ist Erzählforscherin und Kulturwissenschaftlerin. Ihr Hauptinteresse gilt den europäischen Volksmärchen, den dämonologischen Sagen und Sagengestalten des deutschsprachigen Raums sowie dem biografischen Erzählen. Dabei interessiert Janine Pisarek weniger die bloße Überlieferung von Märchen als vielmehr die Geschichte hinter den Geschichten. Ihre sozialen Funktionen, ihre Bildsprache und ihre Bedeutung für Vergangenheit und Gegenwart. Im Podcast sprechen wir über viele bekannte und auch unbekannte Märchen, wie zum Beispiel die Zottelhaube. Und Thema war auch, was das persönliche Lieblingsmärchen über den eigenen Charakter aussagen kann. Ja, und schließlich gingen wir auf das Frauenbild in Märchen ein, das ich gänzlich falsch präsent hatte. Also, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich verzaubern. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, Janine.
Hallo, schönen guten Abend.
Ich habe mich sehr auf Sie gefreut. Danke, dass Sie meine Einladung angenommen haben, in meinen Podcast zu kommen und sich meinen neugierigen Fragen zu Märchen zu stellen. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch alles so Märchenhaftes erwandern werden.
Ja, und dann ganz herzlich für die Einladung, liebe Claudia, weil über Märchen und auch Sagen rede ich immer unglaublich gerne.
Ja, gut, dann steigen wir doch gleich ein, Janine. Janine, Märchen fangen ja häufig an, es war einmal. Und wenn ich das dann so reflektiere durch mein Herz und Hirn, dann denke ich, ups, es führt mich eigentlich in die Vergangenheit, es war einmal, ja, wenn ich die Geschichte dann höre. Aber wenn ich es dann weiter denke, habe ich manchmal das Gefühl, dass Märchen doch eigentlich vom Hier und Jetzt handeln. Ist das so oder sehen Sie das anders?
Ich sehe das genauso, weil das ist ja letztendlich eine sehr abstrahierte Erzählform. Also es ist ja auch recht künstlerisch, es spricht in einfachen Bildern und ist ja wirklich völlig losgelöst von jeglichem Raum. Also ich meine, es ist irgendein Königreich, irgendein Schloss, irgendein Dorf, irgendeine Stadt. Also es kann letztlich ja überall und nirgendwo spielen. Und genauso ist es ja auch mit der Zeit. Es hat keine Zeit, in der es spielt. Und somit kann es irgendwie in der Vergangenheit liegen, kann aber genauso auch gestern oder morgen passiert sein werden. Wie gesagt, die Einfachheit und die Formeln machen es so zu einem Allzeit-Bestseller und auch zu so einer Geschichte, die irgendwie immer wahr sein kann.
Sie forschen ja nun zu Märchen und auch zu Sagen. Und als ich mich so vorbereitet habe auf das Gespräch mit Ihnen, habe ich mir so gedacht, was war wohl Ihr erstes Märchen, das Sie sehr berührt hat oder vielleicht auch erschreckt hat?
Ja, das ist gleichzeitig eine sehr persönliche Frage. Übrigens gleich, das Lieblingsmärchen verrät man eigentlich nicht, weil es so viel über die eigene Psyche preisgibt, hat der Doktorvater meiner akademischen Mutter immer gesagt. Aber zumindest, welches Märchen mich zuerst berührt hat, kann ich, glaube ich, schon beantworten. Da ich aus recht einfachen Verhältnissen komme, war das bei mir tatsächlich Goldmarie und Pechmarie oder wie es auch bekannt ist, Frau Holle. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Variante es mir als erstes begegnet ist, aber allein diese Geschichte von dem ja eher benachteiligten Mädchen, was sich aber unglaublich bemüht und fleißig ist und dafür letztendlich irgendwann nach viel Anstrengung einfach belohnt wird, das hat mich total ja geprägt, fasziniert, auch irgendwie motiviert, also auch als Kind schon. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu fleißig als Kind, ich weiß es nicht. Mir wurde immer gesagt, ich war so unglaublich fleißig und habe so viel gemacht. Es hatte irgendwie auch was mit diesem Märchen zu tun, weil ich immer dachte, wenn ich mich nur genug anstrenge, genug mache, nett bin, einen gewissen Wertekanon lebe, dann wird mir das irgendwann zu Glück verhelfen.
Und gab es auch ein Märchen, wo Sie so erschrocken waren, dass Sie es vielleicht gar nicht so gern gehört haben oder dass Sie Angst hatten sogar?
Also Angst hatte ich bei gar keinem Märchen, aber mich hat auch gleichzeitig dieses Märchen erschreckt, weil Frau Holle eben einerseits so diese zur Goldmarie diese unglaubliche Wärme hat und diese positive Gerechtigkeit, dieses Belohnen, dieses eigentlich schon fast Mütterliche und dann aber bei der Pechmarie im Gegenzug dann doch extrem strafend wirkt. Also ja, dass sie so eine ambivalente Figur ist, dass sie so gut, aber doch auch böse sein kann. Und auch in den Sagen ist sie ja auch durchaus öfter mal eine negative Figur. Also ja, schon irgendwie auch dieses Märchen gleichzeitig.
Bei Sagen, da bringen Sie jetzt ein gutes Stichwort, aber das würde ich gleich, ich möchte erstmal noch eine andere Frage loswerden, Janine, und zwar, wie sind Sie denn dann zur Märchenforschung gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist auch eine Frage, wo ich wahrscheinlich eine Stunde zu reden könnte. Ich versuche es kurz zu fassen. Also ich war ein unglaublicher Märchenfan als Kind. Schon einfach, ja, auch schon ein bisschen der Haushaltssituation geschuldet. So viele Bücher hatten wir nicht. Das waren unter anderem ein paar Märchenbücher. Ich hatte ziemlich viele Hörspielkassetten und ich habe es total geliebt einfach. Ja, und dann kam irgendwie die Frage, was macht man mit einem Abitur in der Tasche? Da hatte ich jetzt nicht so die Vorbilder im engsten Kreis und entsprechend, na gut, was liegt mir in der Schule? Ethik, Philosophie, Erziehungswissenschaft. Bin dann bei Philosophie und Erziehungswissenschaft in Jena gelandet. Hab dann schnell gemerkt, das ist doch eine andere Welt. Das ist nicht so ganz das, was es werden soll. Und habe in dem Kontext aber beim Philosophengrillen die Volkskunde Kulturgeschichte entdeckt, weil sich die Studierenden aus beiden Fächern da immer schön vermischt haben, auch mal Dozenten mit dabei waren. Und da ja, war es die Volkskunde Kulturgeschichte, die mich komplett in den Bann gerissen hat und bin dann auch direkt gewechselt. Und dann war es wirklich meine Professorin, die Sabine Winker-Pifo, die war für mich dann so eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, schon fast eine Mutterfigur und die war so unglaublich herzlich, bisschen schrill und unglaublich, also geistig unglaublich inspirierend und beeindruckend. Und da habe ich zum allerersten Mal überhaupt gehört, dass man Märchen und Sagen und Witz und Schwank wissenschaftlich erforschen kann und das hat mich total überzeugt. Und da hatte ich auch zum ersten Mal das Gefühl, so angekommen zu sein in einem Bereich und habe wirklich auch gemerkt, das ist nicht nur was, wo ich Lust drauf habe, das ist auch was, wo ich schon eine gewisse Begabung mitbringe oder auch eine Lust, eine Motivation, was ich bis dahin jetzt nicht so überall hatte. Also ich war jetzt nicht der große Einserschüler und war jetzt auch nie der absolute Lesefreak und da hat es mich dann aber total gepackt.
Was macht man denn so als Märchenforscherin? Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung. Erzählen Sie mal bitte so ein bisschen.
Also wenn ich es jetzt rein von dieser Perspektive Erzählforscherin sehe, was natürlich nicht mein Hauptjob ist, aber rein als Erzählforscherin, ich beschäftige mich jetzt ja seit 15 Jahren ungefähr mit, also vor allem mit Märchen- und Sagentexten. Natürlich kann man sich in der Erzählforschung mit ganz vielen Gattungen beschäftigen. Also ich habe auch immer mal wieder was zu Urban Legends gemacht, weil ich das total spannend finde. Ich habe durchaus auch viele Artikel zum Thema Witz und Schwank gelesen. Und bei den Märchen und Sagen interessieren mich vor allem immer, was sagen sie uns, über die Menschen, über das Zusammenleben. Und natürlich faszinieren mich da in diesem Kontext auch diese dämonischen und bösen Figuren, weil die halt auch so viel Spannendes mitbringen und am Ende ja doch auch sehr viel über uns selbst erzählen. Ja, und dann auch einfach Fragen, gerade zu diesen Sagentexten, die sich ja gar nicht mehr so viele Leute heutzutage angucken, also auch in unserer Forschung nicht, und unser Forschungsbereich ist ja auch schon eher klein, mag ich es auch jetzt zu gucken, so nach den aktuelleren Fragestellungen. Eco-Criticism, Gender, Klima, Umwelt, also solche Themen, wo ich mir dann doch auch gerne mal wieder diese Themen vornehme und denke, ja, bei Sagen hat sich da noch gar keiner so richtig drauf fokussiert, weil zu der Zeit, wo die groß beforscht wurden, waren das noch keine großen Fragen in der Forschung. Das, ne, hat sich so zeitlich ein bisschen aneinander vorbei entwickelt. Ja, und grundsätzlich liebe ich so Motivvergleiche, also auch Zaubermärchen generell. Was macht denn den Zauber aus? Was verzaubert uns wiederum? Und warum brauchen wir den Zauber? Also ja, all diese Fragen. Also auch ich versuche schon auch immer zu gucken, was hat es denn für einen Sinn? Und was macht es mit uns und warum brauchen wir es?
Was können wir daraus für die heutige Zeit vielleicht auch ziehen, ne? Janine, Sie haben jetzt häufiger Sagen genannt und jetzt auch noch Zaubermärchen. Und am Anfang habe ich Sie ganz allgemein zu Märchen befragt. Was ist denn der Unterschied zwischen Sagen, Märchen und Zaubermärchen? Vielleicht können Sie das kurz nochmal erläutern.
Also Märchen sind natürlich diese typischen Geschichten, die jeder eigentlich von klein auf kennt, die, wie wir es am Anfang hatten, vor allem beginnen mit Es war einmal und am Ende natürlich auch so ein Happy End mit sich bringen, ne? Also wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute, alles ist schön. Es sind diese abstrakten Geschichten, die zeit- und raumlos sind und ja, die uns ja irgendwie was vom Erwachsenwerden, vom Reifen erzählen, bestimmte Werte mitbringen, aber auch sehr in so einfachen Bildern arbeiten. Die Zaubermärchen sind jetzt endlich eine Unterkategorie der Märchen. Also tolle Forscher haben damals versucht, die Märchen zu kategorisieren, zu klassifizieren, damit sie eben vergleichbar gemacht werden können. Und da ist halt auch aufgefallen, dass natürlich gar nicht alle Märchen explizit Zauber, also wirklich übernatürliche Handlungen haben. So ein König Drosselbart, da sind schon ganz schön viele Zufälle dabei, aber letztendlich könnte das passiert sein. Da ist jetzt kein Zauber in dem Sinne. Während natürlich ein Hänsel und Gretel mit der Hexe ja schon einfach auch ein reines Märchen mit was Übernatürlichem ist. Die Sage hingegen, die möchte im Märchen einfach gesagt immer so ein bisschen geglaubt werden. Deswegen die Sage arbeitet mit einer Zeit ganz oft, oft auch mit einem Raum, einem konkreten Raum. Wir haben auch oft Personen. Wir haben auch nicht diese Stereotypen-Personen oder jetzt einen großen König und die Prinzessin, sondern wir haben halt irgendwie den Bauern von nebenan oder die Müllerstochter, die da um die Ecke wohnt. Und ja, wir haben ganz, ganz selten ein Happy End. Also es sind sehr kurze Geschichten, auch oft kurzweilige Geschichten, die, zumindest wenn ich mich damit beschäftige, im auch dämonischen Bereich spielen, wo es eigentlich immer darum geht, dass menschliches Alltag auf das Übernatürliche und Magische trifft und Numinose und Unheimliche. Und auch da werden irgendwie immer ganz, ganz viele Werte verhandelt. Das ist so das, was ich daran sehr spannend finde, weil auch da diese dämonischen und eigentlich erstmal auch teilweise bösen Figuren, manchmal aber auch gar nicht so böse, ja, eigentlich immer nur auf das reagieren, was der Mensch macht. Also es sind ganz selten so von sich aus total böse Gestalten. Oft ist es eine Reaktion, das böse Verhalten und ja.
Also ich kenne halt bei Sagen, kenne ich diese Heldensagen und es gibt ja unterschiedliche europäische Sagen und dann natürlich die Nibelungen.
Also wenn Sagen, da meine ich dann wirklich so die Kleinen, also die dann auch teilweise 5, 6, 7 Zeilen haben. Der Wanderer, der sich verirrt hat, weil er einem Irrlicht begegnet ist, oder der Mensch, der von einem Moosweibchen gebeten wurde, ein Kreuz in den Baumstumpf zu schlagen, damit es dort vom wilden Jäger sicher ist. Und er weigert sich und wird dafür von dem Moosweibchen gedrückt und stirbt daraufhin.
Also Sie würden schon sagen, der große Unterschied zwischen Märchen und Sage ist, dass Sage nicht gut ausgeht und Märchen meistens gut ausgeht, oder?
Ja. Genau. Wir kennen ja immer die Ausnahme bestätigt ja. Die Regel. Aber ja, genau, das Märchen hat schon eher das Happy End, die Sage nicht. Und die Sage will geglaubt werden, das Märchen will das gar nicht.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, in einem Satz, wortwörtlich kriege ich es nicht wieder, aber so sinngemäß, dass Sie sagen, die Märchen oder auch die sagen uns auch etwas über unser Leben und über uns selbst. Wie haben Sie das gemeint?
Also es schwingt ja immer so auch ziemlich bestimmte Ängste mit. Also gerade wenn man dann schaut, was sind das für Figuren, die uns auch Angst machen. Und natürlich die Wassergeister immer eine große Rolle spielen oder die Korngeister. Also zum einen zeigt so ein bisschen, dass wir so eine gewisse Angst auch nach Orten haben, die für uns was Unheimliches mit sich bringen, vor fremden Orten, vor Dingen, die irgendwie menschlich sind, aber eben nicht so ganz in unser Menschenbild passen. Also wenn man es sehr, sehr abstrakt nimmt, natürlich auch immer vor was Fremden oder etwas, was man nicht einordnen kann, was man nicht verstehen kann. Ja, dann wie gesagt, diese Verhandlung von Werten, also dieses, man handelt und erwartet irgendwie so eine Bestätigung auch. Und das ist dann eben den Sagen immer ganz spannend, wenn die Leute eben nicht so handeln, wie sie sollten, dass das dann auch direkt bestraft wird. Also vielleicht auch sogar so fast so ein Wunsch nach so einer Erziehung, dass man nicht so allein gelassen wird, dass man ein bisschen an die Hand genommen wird und lässt sich so schwer in wenig Worte fassen. Also es ist so ganz, ganz viel, was da mitschwingt. Aber grundsätzlich finde ich, es gibt immer so diese Sehnsüchte, natürlich auch dieses, ach, da muss da auch ein Schatz zu finden sein. Und dann kommt man dem Schatz vielleicht nah, aber am Ende kriegt man ihn doch nicht. Also ja, es ist schon auch immer so eine Bewältigung von diversen Dingen, die irgendwie in einem eigenen Kopf auch rumspuken letztendlich. Und auch solche Verarbeitungsmechanismen. Warum brauchen wir eine Sage vom kopflosen Reiter? Und ja, natürlich so, wenn jemand richtig viele schlimme Taten begeht, ist das natürlich viel einfacher, dem noch eine härtere Strafe draufzusetzen. So, dafür muss der jetzt immer als kopfloser Reiter umgehen. Also ist nach dem Tod auch noch bestraft. Zum anderen, warum ist da jemand umgekommen? Ja, das war doch kein Mensch, das war ein Geist oder ein Werwolf. Also es ist auch immer so ein bisschen so eine Traumabewältigung mit drin. Ja.
Wenn Sie jetzt sagen, kopfloser Reiter, das ist ja schon auch grausam. Also ich finde auch manche Märchen, wie zum Beispiel Hänsel und Gretel oder sowas mit der Hexe, die dann nachher da in ihrem Ofen dann verbrennt und die den Kindern ja am Anfang auch nicht gut gegenüber ist, also wie sie sie behandelt. Wie gehen Sie damit um? Also ist es für Sie so, dass Sie sagen, nein, das Grausame will mir etwas zeigen, will mir etwas Gutes auch, mich auf etwas Gutes hinweisen oder hat auch was Gutes an sich? Oder ist es eher so, dass Sie schon auch sehen, manche Märchen, oh, sind wirklich grausam, die kann man vielleicht Kindern noch gar nicht so erzählen, da muss man eher ein bisschen vielleicht selektieren oder vorsichtig sein?
Also bei den Sagen denke ich immer, da ist schon ganz viel Moral und Erziehung mit dahinter und da gibt's durchaus welche, wo ich denke, das ja müsste man jetzt nicht den Kindern erzählen. Bei Märchen sehe ich das ein bisschen anders, weil gerade, wie wir es auch eingangs hatten, da es so extrem abstrahiert und vereinfacht ist, es will uns was sagen, definitiv. Und es ist ja halt auch, dass also es gab da auch diverse Studien durchaus und es ist ja schon eher der Konsens, zumindest in der Forschungswelt, dass Kinder oder auch Erwachsene Märchen schon immer als Glücksgeschichten wahrnehmen. Also das Böse wird bestraft und das ist so eine ganz einfache Kategorie. Es gibt ja da keine Graustufen. Es gibt Gut und es gibt Böse. Und das ist in einer einfachen Logik, also auch in einer Kinderlogik, total nachvollziehbar, dass das Gute am Ende belohnt wird und das Schlechte bestraft wird. Dass das so drastisch ist, das hat mich als Erwachsene später, als ich die Märchentexte bewusster gelesen habe, auch etwas schockiert. Aber ich wusste und ich habe auch wirklich in meine Bücher geguckt, die ich als Kind hatte und auch in die Hörspiele reingehört. Es war wirklich so, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Es war mir halt auch egal. Also es hat mich als Kind bei mir selber, es hat mich wirklich nicht interessiert. Ich fand das gut. Hexe war böse, Hexe wird bestraft oder die böse Königin. War sowas von unfair, hat dem Schneewittchen so schlimm zugesetzt, hat ihn dreimal versucht umzubringen und ja, natürlich wird die am Ende hart bestraft. Und es ist ja nicht so dieses Bild, was die Kinder sich einprägen. Also es, wie gesagt, für uns, wenn wir das lesen, ist es schon dann, wir haben irgendwie Bilder, wir können uns vorstellen, wie das aussieht, wenn man einen Nagel irgendwie in die Hand geschlagen bekommt oder, ne, oder ins Wasser geworfen wird. Wir können uns vorstellen, wie es sich anfühlen kann, zu ertrinken. Und ein Kind idealerweise hat das noch nicht. Und das sieht dann eben nicht dieses Bild, was wir vielleicht sehen, wenn wir das als Erwachsene lesen oder hören, erzählt bekommen. Und das ist halt ganz spannend, weil dem Kind geht es letztendlich nur um die Tatsache, dass jemand bestraft wird. Aber am Ende ist trotzdem diese Glücksgeschichte. Also die Person, mit der sich das Kind identifiziert, wird in der Regel, wenn wir jetzt bei Schneewittchen bleiben, das Schneewittchen sein. Und es wird sich freuen. Toll, jetzt hat die ihren Prinzen, jetzt lebt sie und die böse Königin ist endlich weg und sie ist sicher. So, das ist ja die Botschaft.
Sie haben ganz am Anfang auch Gender angesprochen. Und wir haben ja jetzt über Hänsel und Gretel oder Schneewittchen auch gesprochen. Da sind ja häufig Frauen die Hexen und die Bösen. Ist es so, dass die Frau im Märchen immer die Böse ist, weil oder warum ist gerade die Frau im Märchen immer die Böse, also oder vorwiegend die Böse? Was denken Sie?
Das finde ich gar nicht unbedingt. Das ist ein bisschen, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass viele Märchen, die sogenannten Leitmärchen, wie wir sagen, also so diese 10, 15 bekanntesten Märchen, worunter Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Rapunzel fallen, dass wir da die bösen Frauen haben, die bösen Hexen und die bösen Königinnen. Aber tatsächlich ist das nicht so, dass das vorwiegend die Frau ist. Also wenn wir haben die böse Hexe, ja, aber wir haben auch als männliches Äquivalent den bösen Riesen oder den bösen Oger. Wir haben durchaus auch zauberkundige Männer, die böse sind, wenn wir an den gestiefelten Kater zum Beispiel denken. Da ist ja auch eine männliche Figur. Also ich würde das gar nicht so sagen, dass das vorwiegend die Frauen sind. Ich glaube, das liegt eher daran, dass das jetzt so irgendwie die bekannteren Märchen geworden sind. Aber es ist jetzt nicht, dass das grundsätzlich so ist, dass wir viel mehr böse Frauengestalten hätten.
Ich vermute, dann habe ich ein echt wirklich falsches Bild, weil ich immer so ein bisschen dazu tendiere zu denken, in Märchen hat die Frau entweder dieses dämonische Moment in sich oder aber dieses unschuldige. Weil auch, Sie haben ganz am Anfang Frau Holle angesprochen. Also die Goldmarie hat für mich dieses unschuldige, zwecklose Handeln und Tun. Die Pechmarie, die ist total zweckorientiert. Das hat auch was, finde ich, eher Diabolisches, wenn du wirklich immer so nach einem Zweck schielst, den du erreichen willst, und dann tust du etwas umzu. Und das macht die Goldmarie ja nicht, sondern das macht ja die Pechmarie. Und deswegen, da haben wir, finde ich, schon auch wieder dieses Dämonische und dieses Unschuldige. Und so habe ich es einfach ein bisschen eingeteilt. Aber wahrscheinlich habe ich dann ein falsches Bild, denke ich, oder?
So Goldmarie, Pechmarie, dann sieht man einfach wieder schön, wie einfach das Märchen arbeitet, ne? Also könnte natürlich auch noch eine dritte Person geben, die Graumarie, die irgendwie so ganz, die so alle Welten in sich hat, aber das ist viel zu komplex für ein Märchen. Das gibt's eben nicht. Die Personen sind einfach und die Schöne ist gut und die Hässliche ist böse. Das sind dann wirklich diese starken Kontraste und das ist so der Gattung an sich geschuldet, dass sie mit so einfachen Kategorien arbeitet, einfach weil sie das auch alles möglichst bildlich und verständlich haben möchte. Mir begegnet das ganz oft und das ist eigentlich auch schon fast wieder so ein neuer oder ein Mythos, dass die Frau auch ganz, ganz schlecht wegkommt im Märchen. Mhm. Ich denke, das hat wirklich mehr was mit der Bekanntheit der Märchenstoffe zu tun oder eben der Nichtbekanntheit. Also ich möchte das gar nicht schönreden. Also wir haben natürlich ganz, ganz viele diese liebenswertigen, die geduldigen und die ganz passiven und auch wirklich unterdrückten Mädchen und Frauen. Das haben wir auf jeden Fall. Aber da gab es auch mal eine Analyse von Psychologinnen, die mal so wirklich zufällig 40 Märchen aus den Kinder- und Hausmärchen von den Grimms gegriffen haben und haben mal so durchgezählt. Und da war dann schon auffällig, quantitativ waren erstmal genauso viele Frauen wie Männer präsent. Und qualitativ hatten die dann auch so geguckt und ausgewertet, dass die Männer zwar unabhängiger sind, aber viel gehorsamer als die Frauen. Und die Frauen umgekehrt, also zwar schon in einer gewissen Abhängigkeit, was vielleicht auch einfach der Zeit, wo sie hauptsächlich aufgeschrieben wurden in Sprache, aber auch wesentlich ungehorsamer, also durchaus sich auch nicht mit ihrem Schicksal abfinden. Und das finde ich halt spannend, weil wir haben natürlich ganz, ganz viele starke Frauen. Und das, da möchte ich schon auch immer dran erinnern, dass wir jetzt auch nicht groß radikal umschreiben müssen, sondern dass wir vielleicht einfach besser kuratieren müssen. Und ich finde eigentlich auch bei Hänsel und Gretel, die Gretel, die ist ja richtig klug und die ist stark und die macht ja auch eine enorme Entwicklung in dieser kurzen Zeit. Oder auch, wenn wir an die Prinzessin vom Froschkönig denken. Ich meine, die ist erst kurz hilflos, ja, ihre tolle Kugel ist weg. Ja, aber dann widersetzt sie sich ja dem Vater und auch dem Frosch. Nee, den hässlichen Frosch, den küsse ich nicht und knallt den sogar an die Wand. Ja, oder die Gänsehirtin am Brunnen, die dann ja wirklich so ganz standhaft bleibt und bei all der Ungerechtigkeit, die ihr passiert, immer stark bleibt und wirklich, ja, am Ende auch ihr Glück findet. Oder auch in Norwegen, aus Norwegen gibt es ein ganz tolles Märchen, weil ich extrem mag, die Zottelhaube zum Beispiel. Da ist auch mal so ein Mädchen, was gar nicht so diesem klassischen Liebreizenden entspricht. Die wird durch eine magische Empfängnis geboren und ist so ein ganz, ganz wildes Mädchen, was mit ganz zerzauselten Haaren und Kochlöffel in der Hand auf dem Ziegenbock reitet. So eine ganz wilde, die Zottelhaube. Und die zieht dann los, weil ihre Schwester, eine ganz, ganz schöne Liebe, entführt wurde von Trollhexen. Dann zieht die ganz mutig los und köpft die Trollhexen und befreit ihre Schwester. Und am Ende finden sie beide ihr Glück. Und wo ich denke, das sind richtig starke Frauenfiguren. Aber oft sind das eben Märchen, die wir dann nicht so auf dem Schirm haben. Oder ja, und was ich auch immer noch finde, dass man halt eben auch nicht zu sehr interpretieren darf, weil letztendlich, wie ich es auch gesagt hatte, es ist ja schon einfach diese einfachen Bilder, diese einfach verständliche Sprache, die das Märchen hat, also sowohl in Text als auch in diesen einfachen Bildern. Und wie gesagt, auch die Männer stehen halt so auch in dieser, wenn wir wieder zur Boshaftigkeit zurückgehen, da auch den Frauen oft in nichts nach. Also wenn man überlegt, wie viele letztgeborene Söhne von ihren beiden älteren Brüdern maßlos reingelegt und dem Tode überlassen werden und die ziehen weg und wollen sich mit dem Erfolg des Jüngeren schmücken. Also auch das haben wir richtig viel und das ist ja auch so ein Thema. Ja, wir haben auch bei den Schwestern Neid, aber das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, den Bruder zum Sterben zurückzulassen und dann zum König zu gehen und sagen, ja, wir haben den Drachen besiegt. Also ja, also ich glaube, es ist so, man muss wirklich einfach schauen, was gibt es alles an Märchen und da gibt es wesentlich mehr, als wir oft auf dem Schirm haben oder ja, die einfach rezipiert werden, weil das sind so diese klassischen Rotkäppchen. Ist natürlich jetzt nicht so das Paradebeispiel für eine starke Frau und ja, das prägt dann so ein bisschen das kollektive Bewusstsein.
Ja, und das sind ja nun Märchen, die von den Gebrüdern Grimm oder Hans Christian Andersen, die schon ein gewisses Alter mit sich bringen. Und wenn wir jetzt gerade in die heutige Zeit gucken, wir werden doch sehr stark vom Algorithmus bestimmt, zumindest in sozialen Medien. Es gibt KI, die auch Geschichten erzählt, ja, also an irgendwelchen kreativen Worten, die wir ihr zurufen und sie kreiert aus diesen Worten irgendwelche Geschichten. Ganz persönlich, Janine, was glauben Sie, brauchen wir die Märchen noch für die Zukunft? Brauchen wir noch neue Märchen? Wird es noch neue Märchen geben? Und wenn, dann auch von Menschen erzählte und weitergetragene? Oder wie sehen Sie die Zukunft des Märchens?
Ich war da eine Zeit lang ein bisschen pessimistisch, bis ich selber einen bekannten Künstler interviewt habe, Benjamin König, der auch unter anderem Märchen wunderschön illustriert hat. Und als ich mit ihm gesprochen habe, war das dann schon so ein bisschen, dass ich da auch nochmal umgedacht habe, weil er so sinngemäß meinte, es gibt immer Moden und Wellen und gerade hat das Märchen vielleicht nicht den allerhöchsten Stellenwert, aber es wird wiederkommen. Und er hatte auch gesagt, dass er so in der Arbeit oder Umgang mit Kindern gemerkt hat, oft wissen die Kinder schon auch ganz gut Bescheid. Wir kriegen es manchmal vielleicht auch einfach nicht mit. Aber ich denke halt schon, dass wir die Geschichten brauchen, weil es steckt einfach viel drin und es sind eben diese Reifungsgeschichten. Also sie können Mut machen, sie können, sie zeigen uns ja irgendwo, egal wie schlimm und schrecklich alles ist, es gibt immer Handlungsoptionen und es gibt immer einen Moment, wo das nicht mehr so ist. Also entweder so, es kommen Zufälle oder man befreit sich selber. Also es steckt einfach schon viel drinne und ich glaube, es ist auch irgendwie gerade in so einer Zeit auch sehr, es kann sehr erdend sein. Also ich dann so auch ja manchmal auf Instagram versacke und so durchscrolle und dann wieder eine schlechte Laune habe, weil ich irgendwas sehe oder ja, weil man so beeinflusst ist von den Bildern, die man vorgesetzt bekommt, dann einfach zu sagen, ach, nehme jetzt einfach mal ein Märchenbuch und lese mal wieder ein paar Geschichten kurz und die sind ja auch meistens recht kurzweilig. und stecken irgendwie voller Hoffnung und Botschaften. Und ich glaube, das kann uns einfach auch sehr, sehr helfen, wenn eigentlich alles zu viel ist und man eigentlich auch merkt, Kopf sagt eigentlich schon nein und ist völlig reizüberflutet. Ich weiß nicht, wie es für Sie ist, ob Sie manchmal noch Märchen zur Hand nehmen und ob das was auslöst oder wenn es vielleicht einfach nur ein Buch ist mit anderen Geschichten. Es ist ja schon einfach was sehr, sehr Beglückendes auch und auch was Entspannendes.
Unbedingt, ja. Wobei es bei mir eigentlich weniger jetzt die Märchen sind, sondern eher schon Bücher, die was Märchenhaftes haben. Also ich liebe den Hobbit, ich liebe Herr der Ringe, die Filme nicht, aber die Bücher. Und das hat für mich eigentlich, der Herr der Ringe ist für mich ein langes Märchen einfach. Mhm. Ja, würde ich jetzt so sagen, weil er auch Böses und Gutes drin mitschwingt, auch wieder eine Verwandlung, erst ins Schlechte, dann ins Gute, das Gute siegt. Und ja, also es sind schon diese mystischen Geschichten, die einen dann auch, und die geheimnisvollen Geschichten, die mich zum Beispiel auch so von dieser Grausamkeit, die die Welt heute auch mit sich bringt, auch in eine andere Möglichkeit reinbringen, in einen anderen Raum, das stimmt schon. Mhm. Und wo ich auch denke, doch, man hat schon die Möglichkeit, etwas ins Gute zu drehen.
Mhm.
Aber es braucht einen Satz.
Und da merkt man ja auch irgendwie, dass diese Muster oder diese Erzählstränge ja eben auch adaptierbar sind. Also deswegen, selbst wenn jetzt ein Märchen nicht eins zu eins noch so erzählt wird, aber diese Muster, wie man es jetzt, ja, bei Herr der Ringe, das ist trotzdem der Auszug ins Unbekannte. Man weiß nicht, was wird passieren. Die Person, die Abenteuer besteht, die erwachsener wird oder reift, also die sich verändert, die ja auch anders nach Hause kommt, als sie losgezogen sind. Also diese typische Heldenreise, wie sie fürs Märchen ist, ist ja dann da auch ganz klar drin. Und generell auch im Fantasy-Bereich. Also ich meine, diese Lust auf Zauber und Magie, die ist ja ungebrochen. Also.
Ja, das ist wahr. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass man das Lieblingsmärchen nicht erzählen darf. Dann habe ich erstmal gedacht, naja, da steigst du jetzt nicht tiefer ein in diese Frage, aber jetzt bewegt sie mich doch. Und ich frage sie jetzt nicht nach ihrem Lieblingsmärchen, weil ich denke, das wäre jetzt wahrscheinlich dann doch etwas übergriffig meinerseits. Aber warum ist das Lieblingsmärchen so viel sagen zu einem selber, zu Charakter, zu vielleicht zum eigenen Leben? Was denken Sie? Wie interpretieren Sie das? Oder wie verstehen Sie das?
Also begründet wurde es letztendlich damit, dass eben die Botschaften im Märchen sehr viel tiefer liegen, als es jetzt die Geschichte an sich erstmal zeigt und preisgibt. Und das eben dadurch, was jetzt so das ist, was man total liebt, wohinter man steht, wo man sagt, das ist mein Märchen und das Allerbeste, dass man damit eben ganz, ganz viel von sich selber erzählt.
Mhm.
Also je nachdem, was da eben passiert. Also natürlich auch vielleicht persönlichen Erlebnissen, besonders da die Gerechtigkeit, die gerechte Strafe gut findet, weil man vielleicht mit einer Charaktereigenschaft wie Neid irgendwie selber zu tun hatte, wenn man jetzt vom Schneewittchen ausgeht, ne? Also Schneewittchen-Geschichten, meine ich, jeder versucht einen täglich umzubringen, aber es gibt ja durchaus Personen, die anderen sehr böse im Leben auch mitspielen. Und da kann man natürlich schon feiern, wenn die dann am Ende ihre gerechte Strafe findet. Also ja, das sind dann schon natürlich auch Sachen, wo man vielleicht ein bisschen was von sich verrät. Aber bei uns in der Erzählforschung ist es schon so der Running Gag, weil das einfach wirklich der Forscher gesagt hat und dass jeder eigentlich immer gleich, nein, das gibt nichts, welche verrate ich nicht.
Wobei ich bei mir ganz ehrlich gestehen muss, mich hat auch Walt Disney sehr geprägt. Also gerade bei Märchen. Also wenn es jetzt Schneewittchen ist oder die Eiskönigin oder Ariel, ja. Das Märchen ist ja nicht so von Andersen erzählt, sondern anders. Aber man kennt Ariel von Walt Disney einfach. Und wenn ich dann diese Märchen höre, dann habe ich sofort diese Bilder vor Augen. Da ist irgendwie meine eigene Fantasie total abgeschnitten, weil Walt Disney einfach, finde ich, wunderbare Arbeit geleistet hat mit seinen Zeichentrickfilmen oder auch Figuren. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Märchens? Also ist es für Sie, Sie sind Forscherin, deswegen vermute ich, dass Sie eher in der Vergangenheit forschen an Märchen. Aber wie ist es denn mit den Zukunftsmärchen? Forschen Sie dazu auch? Und wenn ja, wo sehen Sie da die Zukunft?
Spannende Frage. Ich gucke schon viel in die Vergangenheit, das stimmt. Und gucke viel ins Hier und Jetzt, wie ich ja auch so eingangs erwähnt habe, dass ich schon auch schaue, was so an aktuellen Fragestellungen in auch anderen Wissenschaftsdisziplinen oder anderen Textgattungen auch auf Märchen und Sagen anwendbar ist und vielleicht eben auch noch, wo vielleicht noch Leerstellen zu finden sind. Zukunft, ja, also ich denke schon, dass noch einige Märchen umerzählt werden durch KI, das vielleicht aber auch gerade durch KI mehr Märchen wieder erzählt werden, weil auch die KI ja wieder so was Unbekanntes ist, wo jeder ja auch, also oder viele ja auch so ihre Befürchtungen haben und ihre Ängste mit sich bringen. Ich denke, dass da auch gerade so eine Struktur des Märchens in so eine Geschichte, also dass man das ganz gut auch wieder verbinden kann, dass dann vielleicht eben der Gegenspieler, ne, eigentlich dann die projizierte KI zum Beispiel ist. Mhm. Aber ich denke grundsätzlich, dass das Märchen weitererzählt wird, auch wenn es vielleicht eben nicht immer oder auch nicht mehr so extrem diesen riesigen Stellenwert hat. Aber ich habe auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durchaus gesehen, dass die das immer noch mögen und dass sie dafür zu begeistern sind und auch Lust haben, da weiter zu erzählen. Oder es regt ja einfach auch die Fantasie an. Also wenn man jetzt natürlich wirklich die Disney-Filme so sehr vor Augen hat, vielleicht auch wieder ein bisschen einschränkend. Aber also ich habe auch mal so eine Kiste gefunden mit alten Bildern von mir. Ich habe schon gesehen, dass mich das sehr, sehr, ich habe das ja immer auf Hörspielkassette nur gehört und manchmal im Buch gelesen. Und ich habe das sehr beflügelt. Und ich denke, allein für so eine Fantasiegeschichte, für diese Aspekte des Reifens und diese Bewältigung von Angst. Also ich glaube schon, dass es weiterhin eine Rolle spielt. In der Forschung ist es schwierig. Da wurde schon vor Jahren immer wieder mal gesagt, naja, die Märchenforschung, das ist eigentlich schon völlig überforschtes Feld. Aber man hat auch der Sagenforschung nachgesagt, sie ist tot. Und jetzt finde ich doch immer wieder noch Fragestellungen, die eben noch keiner beantwortet hat. Also wer weiß. Und gerade, wie gesagt, in einem Zeitalter, wo wir auch vor neue Ängste haben mit neuen technischen Entwicklungen, es wird eigentlich nicht alt. Und das merkt man auch bei also Gattungen wie Urban Legends. Da sind das ja auch ganz oft die klassischen Sagenabläufe, aber dann eben mit modernen Figuren, ne? Wo sich dann in so einem US-amerikanischen Mothman so die Angst vor Krieg, vor nuklearen Waffen widerspiegelt. Also wo man merkt, die Geschichten sind eigentlich die gleichen und es wechseln so ein paar Komponente.
Mhm. Es wird vielleicht ein klein bisschen aktueller, aber vom Inhalt her oder von dem, was sie transportieren können, ist es das Gleiche. Ist gerade, als ich Ihnen so zugehört habe beim Erzählen, ist mir ein Spruch ins Hirn gekommen. Ich kriege ihn nicht wortwörtlich wieder, aber er geht ungefähr so, dass Kinder Geschichten brauchen, um einzuschlafen und Erwachsene brauchen Geschichten, um aufzuwachen. Und ich denke, das ist ja genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass es für Kinder anders wirkt als für uns Erwachsene, aber dass es für uns Erwachsene eine unwahrscheinliche Bereicherung sein kann, vor allem wenn Märchen dann aktualisiert werden in dem, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man das dann auf Kriege oder nukleare Kriege mit KI oder Algorithmen oder sowas mit anwendet.
Mhm.
Wenn Sie ein Märchen auswählen dürften, Janine, oder müssten vielleicht sogar, ein Märchen, das uns besonders viel sagen kann für die Zukunft oder das uns in der Zukunft besonders gut unterstützen kann. Haben Sie da so eins parat, dass Sie sagen können, oh ja, Claudia, das ist das Märchen, was ich auf jeden Fall sagen würde, was uns in der Zukunft eine gewisse Stringenz geben könnte?
Ist mir ein Märchentyp, also jetzt ein ganz konkretes Märchen, aber ich finde generell diese Drachentöter-Märchen. Ich finde, der Drache in den Märchen ist ja wirklich das absolut oberböse, gefährliche, groß, tödlich, nicht nur menschvernichtend, sondern durchaus, gerade auch in den Sagen, zerstört er auch die Umwelt. Also ist einfach wirklich so das absolut Böse schlechthin und wirkt natürlich auch absolut unbezwingbar und steht irgendwie für alles. Also ja, für das Gefährliche, das Tödliche, das Unbekannte. Was ist denn eigentlich ein Drache? Wo kommt der her? Und warum ist der da? Und total beängstigend. Also kann auch deswegen irgendwie für absolut alles dienen, was es gibt an Unbekannten und Beängstigenden. Und das Märchen, Drachentöter-Märchen, zeigt halt, ja, aber es gibt immer einen Weg, den zu besiegen. Es müssen vielleicht Opfer gebracht werden. Vielleicht schaffen es die ersten zwei Brüder nicht, aber dann kommt irgendwann der und der besiegt den Drachen und die Ordnung ist wieder hergestellt. Und das finde ich eigentlich finde, das steckt unglaublich viel Hoffnung drin, weil eben aus der absoluten Hoffnungslosigkeit und dem Bösen schlechthin diese Überwindung kommt und
Wobei es doch auch ein Märchen gibt, weil Sie gerade die Drachen ansprechen, das heißt Dragonheart. Kennen Sie das Märchen? Wo der Drachen sein halbes Herz einem Menschen gibt, damit der Mensch nicht sterben muss? und damit selber sein eigenes Leben, weil sie ja eigentlich das unendliche Leben haben, aber damit sein eigenes Leben begrenzt hat.
Ich habe diesen Film als Kind sowas von geliebt und so viel geheult. Da merkt man dann halt, dass das dann eben ein Fantasy oder ja eher schon ein Kunstmärchen ist. Also das ist dann eben nicht dieses typische Volksmärchen mit diesen klassischen Abläufen, wo dann am Ende auch so ein reines Happy End da ist. Also da merkt man dann einfach, dass das eine künstlerische Bearbeitung ist von natürlich sehr märchenhaften Motiven und Elementen. Deswegen funktioniert das dann in dem Fall leider nicht so.
Vielleicht ist es ja so, wenn wir heute ein Märchen jetzt erstellen, ein neues, jetzt mal ganz losgelöst von den alten und von den bekannten Märchen, dass wenn wir ein Märchen des 21. Jahrhunderts erstellen, dass das vielleicht auch gar kein Happy End mehr hätte. Könnte ja auch sein, oder?
Dann eh wieder die Frage, wenn man es erstellt, ist es ja auch wieder ein Kunstmärchen. Und beim Kunstmärchen haben wir ja ganz oft, wenn wir an Hans Christian Andersen denken, auch gar kein Happy End. Ne? Also es ist ja schon mehr, dass das auf die Volksmärchen, also die so ja, klassisch erzählt wurden, was auch nicht immer der Fall ist. Oft waren es dann doch auch literarische Stoffe, die dann doch eher im Nachhinein wieder reoralisiert wurden. Also nachdem sie eigentlich aus literarischen Erzeugnissen aufgeschrieben wurden und in Märchensammlungen integriert wurden mit hier, das erzählt sich das Volk. Ja, danach haben sie sich vielleicht tatsächlich erzählt, aber ja, ist immer schwierig. Aber genau, bei diesen Märchen haben wir eben vorwiegend das Happy End, was wir bei den Kunstmärchen eben gar nicht haben. Deswegen immer so, wenn man jetzt natürlich eins schreiben würde, kann das ja jedes Ende haben und es kann irgendwie trotzdem als eine nette Geschichte oder auch als eine lehrreiche Geschichte funktionieren. Aber ja, die Frage ist, geht das überhaupt heute noch, ne, dass so ein Märchen einfach entsteht und Menschen das wirklich erzählen und das diese, genau dieser Struktur entspricht, ohne dass das so forciert ist? Ist eine gute Frage, aber ja, vielleicht auch ein Grund, warum ich mich gar nicht mit so ganz modernen Märchen oder auch so selbstgeschriebenen Märchen eigentlich gar nicht beschäftige. Ich finde immer Märchenfilm-Adaptionen spannend, also gerade auch jetzt im Horrorfilmbereich finde ich das immer spannend, was dann auch aus Märchenstoffen durchaus gemacht wird. Aber ja, mit neuen Märchen in dem Sinne habe ich mich auch noch gar nicht groß auseinandergesetzt. Ich weiß nur, es entstehen unglaublich viele. Da gibt es auch sehr große Fangemeinden. Gibt es auch immer mal wieder Bücher, aber ja.
Wenn Sie die Chance hätten, den Menschen eine Botschaft aus Märchen mitzugeben, die sie auf jeden Fall durch ihr Leben tragen kann, diese Botschaft oder tragen könnte oder die ihnen Positives mitgibt. Was wäre das denn für eine Botschaft, die Sie den Menschen ganz gerne mitgeben würden aus den Märchen?
Ich finde, so eine Botschaft für sich selber wäre, ja, klingt immer ein bisschen kitschig, aber auch an sich und seine Kompetenzen zu glauben, auch die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn es schwer ist, sich durchzukämpfen und weiterzumachen. Es wird irgendwie immer ein besserer Tag kommen und auch aus viel Unglück kann wieder was Gutes entstehen, habe ich selber auch schon öfter erlebt. Und zum anderen aber auch so für das Äußere, also wie man sich nach außen und entgegen seiner ja Mitmenschen und Umwelt einfach gibt. Also dass man da einfach auch fair bleibt, fair, freundlich, dem anderen zuhört, versucht für sich möglichst gerecht zu sein, ja, und einfach auch so einen Wertekompass zu verfolgen und auch mal vom hohen Ross abzusteigen und zu helfen oder auch zu sagen, okay, mit dem kann ich nicht, aber ich muss dem jetzt auch nichts Böses. Ich finde meinen Weg.
Janine, wir kommen so auf die Zielgeraden des Podcasts. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie wahnsinnig gern beantwortet hätten und ich habe es versäumt, diese Frage zu stellen? Gibt es da irgendwas?
Das fällt mir erst auf, wenn ich es höre.
Okay, gut.
Müssen wir uns nochmal treffen.
Dann treffen wir uns nochmal, selbstverständlich. Ja. Janine, ich beende den Podcast immer gern mit so einer Art Kaleidoskop. Das heißt, ich formuliere einen Satz an und Sie bringen ihn spontan, intuitiv zu Ende, was Ihnen dazu einfach durch Herz und Hirn mäandert. Ich habe bei Ihnen 4 ausgesucht, also 4 Anfangssätze. Und würde jetzt einfach mal starten. Sind Sie bereit für dieses Abenteuer?
Fühle mich wie bei Günther Jauch.
Wunderbar, gut. Also gut, dann starte ich mal. Janine, Märchen und Vergangenheit.
Die können uns mehr lehren, als wir, ja, als wir uns manchmal eingestehen wollen.
Märchen in heutigen Zeiten.
Die sind wichtig und ich würde es mit einer Frage beenden, vielleicht sogar wichtiger denn je.
Märchen und Zukunft.
Wünsche mir für die Zukunft mehr Märchen im Sinne des Happy Ends.
Es ist an der Zeit,
dass Märchen nicht mehr so als veraltete, überholte Relikte angesehen werden.
Vielen herzlichen Dank, Janine. Jetzt bleibt es mir nur noch, Ihnen nochmal Dankeschön zu sagen für Ihre Zeit, für das Teilen Ihres Wissens. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch eine märchenhafte Woche.
Das wünsche ich auch. Vielen herzlichen Dank.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?